Herzlich willkommen zu Folge 295 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 10. April 2024. Wir melden uns aus der Osterpause zurück. Mein Name ist Stefan Klenner und mit mir in der Sendung ist heute wieder Patrick Barners. Hallo, Herr Barners.
Hallo, Herr Klenner.
Wir haben eine spannende Sendung. Direkt nach Ostern ist die Justiz wieder richtig in Schwung gekommen. Gestern hat das Bundesverfassungsgericht zur Vaterschaftsanfechtung entschieden. Ich bin mit Tobias Helms verabredet. Er ist Professor für Zivilrecht, Schwerpunkt Familienrecht an der Philipps-Universität Marburg. Mit ihm werde ich die gestrige Entscheidung aus Karlsruhe, die schon eine Kehrtwende ist im Familienrecht und zur Vaterschaftsanfechtung, analysieren. Bin sehr gespannt darauf. Und danach gucken wir beide nach Amerika, Herr Barners.
Ja, da ist die Justiz auch in Gang gekommen, was die diversen Strafverfahren gegen den früheren Präsidenten Trump angeht. Trump, wie man ihn kennt, versucht natürlich, allerdings würde das grundsätzlich ja vielleicht jeder Beschuldigte machen, da noch etwas Sand ins Getriebe der Justiz zu streuen. Und wir wollen mal einen kleinen Überblick geben, wo diese vier Strafverfahren, die es gibt, wo die aktuell stehen.
Danach haben wir ein gerechtes Urteil. Das Bundesverfassungsgericht hat vergangene Woche zur Meinungsfreiheit von Klimaaktivisten entschieden. Ist eine interessante Entscheidung. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir auf das Klimaurteil aus Straßburg vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nicht heute auch noch eingehen. Das ist ja gestern ergangen. Das gerät nicht in Vergessenheit, wird in einer der folgenden Sendungen unser Thema sein. Aber wir wollten es jetzt heute sozusagen auch mit dem Klimathema nicht überfrachten. Und die Karlsruher Entscheidung im gerechten Urteil ist schon auch ganz interessant. Und danach ist ja auch noch ein literarisches Interview in unserer Sendung. Da sind Sie mit Kai Amboss verabredet.
Ja, mit Kai Amboss, dem Straf- und Völkerrechtler aus Göttingen, der auch den Lesern von FAZ-Einspruch und auch den Hörern bekannt ist, den Lesern durch einen Beitrag, den wir erst vor einigen Wochen veröffentlicht haben, zur Prüfung der Frage, inwieweit auf die israelische Besatzungsherrschaft im Westjordanland der Rechtsbegriff der Apartheid angewendet werden kann. Und über diese Frage hat Amboss auch ein Buch veröffentlicht. Das ist in dieser Woche im Westend Verlag erschienen und darüber werde ich mit ihm sprechen.
Das wird sicherlich ein spannender Austausch. Ich weiß von vielen Leser- und Hörermails, dass die Lage in Gaza und in Israel unsere Leser und Hörer auch ganz, ganz stark bewegt. Wer den Text von Kai Amboss dann bei FAZ Einspruch auch lesen möchte, tut das natürlich am besten mit einem FAZ-Einspruch-Abo. Das gibt es kostenlos für alle unter 35, zumindest als Probe-Abo unter faz.net/Einspruch-Test. Ist sehr zu empfehlen. Und jetzt bin ich gespannt auf Professor Helms. Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag die bisherige Regelung im BGB zur Vaterschaftsanfechtung verworfen. Die Richter störten sich daran, dass leibliche Väter bislang nicht die rechtliche Vaterschaft eines anderen Mannes anfechten dürfen, wenn ihr Kind mit ihm eine soziale Beziehung aufgebaut hat. Der Gesetzgeber muss bis zum 30. Juni 2025 eine Neuregelung treffen. Bis dahin bleibt die bisherige Regelung noch bestehen. Aber das Ganze war schon ein ziemlicher Paukenschlag und auch eine Kehrtwende in der Rechtsprechung. Und über das Urteil spreche ich jetzt mit Professor Tobias Helms. Er ist Professor für bürgerliches Recht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Philipps-Universität Marburg. Vor dem Bundesverfassungsgericht hat er als Sachverständiger der Wissenschaftlichen Vereinigung für Familienrecht eine Stellungnahme in der Sache abgegeben. Guten Tag, Herr Professor Helms.
Guten Tag, Herr Klenner.
Herr Professor Helms, viele Juristen beschäftigen sich ja jetzt nicht so oft mit dem Familienrecht. Deshalb sollten wir vielleicht zu Beginn nochmal die Basics klären. Wie ist das mit der Vaterschaftsanfechtung? Was ist der Unterschied zwischen leiblichem Vater und rechtlichem Vater? Und wie hat die Vaterschaftsanfechtung bisher funktioniert?
Der rechtliche Vater eines Kindes ist nicht notwendigerweise der leibliche Vater. Das deutsche Abstammungsrecht, wie im Grunde auch die allermeisten anderen Abstammungsrechte, stellen auf verschiedene Tatbestände ab. Da gilt zum einen zunächst, ist die Mutter des Kindes im Zeitpunkt der Geburt verheiratet? Ist ihr Ehemann automatisch der Vater des Kindes, der rechtliche Vater des Kindes? Ist die Geburtsmutter nicht verheiratet? Ist Vater des Kindes derjenige, der die Vaterschaft anerkennt? Da muss die Geburtsmutter dann zustimmen, damit das wirksam wird. Und wenn keines dieser beiden Zuordnungskriterien erfüllt ist, dann ist eine gerichtliche Vaterschaftsfeststellung durchzuführen und dann wird vom Gericht der biologische Vater als rechtlicher Vater festgestellt. Das heißt, beim Ehemann der Mutter und beim Anerkennenden, da ist in der Praxis in den allermeisten Fällen eine Übereinstimmung mit der biologischen Vaterschaft gegeben, aber eben nicht immer. Das wirft dann die Frage auf, ob eine solche Eltern-Kind-Zuordnung anfechtbar ist. Und das ist in der Tat möglich. Die Mutter kann das anfechten, der rechtliche Vater kann das anfechten, das Kind kann das anfechten und eben auch der leibliche Vater, wenn er eben selber in die rechtliche Vaterschaft einrücken möchte. Und hier kommt jetzt diese Konfliktregel ins Spiel, die Sie gerade angesprochen haben. Es gilt eben die Regel, besteht zwischen rechtlichem Vater und Kind im Zeitpunkt der Vaterschaftsanfechtung eine sozialfamiliäre Beziehung, so ist nach bislang geltendem Recht der leibliche Vater von der Anfechtung ausgesperrt gewesen.
Das ist ja auf den ersten Blick auch erstmal verständlich, weil wenn es dann quasi so eine neue soziale Familie gibt, also die Mutter des Kindes mit dem Kind und ihrem neuen Partner in einer neuen sozialen Familie lebt, in einem gemeinsamen Haushalt, dann ist das ja die neue Familienrealität und der leibliche Vater kann zumindest aus Perspektive dieser neuen Familie dann ja auch so ein bisschen als Störenfried wahrgenommen werden. Warum sagt Karlsruhe jetzt, naja, der darf da schon auch dazwischen gehen und darf sagen, ich will auch rechtlicher Vater werden?
Also im konkreten Fall, um den es ging in dem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, hatte der leibliche Vater mit der Mutter des Kindes eine Beziehung gehabt und hatte mit ihr auch in einem Haushalt zusammengelebt. Und das war auch noch die Situation, als das Kind geboren wurde. Die Beziehung war dann allerdings nach der Geburt des Kindes relativ bald zerbrochen. Das dürften so circa 5-6 Wochen nach der Geburt gewesen sein. Aber in dieser Zeit hat also wenn auch kurze Beziehung zwischen dem leiblichen Vater und dem Kind bestanden. Und dann wurde es dem leiblichen Vater halt unmöglich gemacht, seine leibliche Vaterschaft auch rechtlich zur Anerkennung zu verhelfen. Er wollte das Kind sofort anerkennen. Die Mutter hat dieser Anerkennung nicht zugestimmt und daraufhin hat der leibliche Vater sofort ein gerichtliches Verfahren auf Vaterschaftsfeststellung eingeleitet. Aber auch hier hat man ihm dann Hürden in den Weg gelegt, weil die Mutter sich einem anderen Mann zugewendet hatte und dieser andere Mann hat dann mit Zustimmung der Mutter die Vaterschaft für das Kind anerkannt. Das heißt, und dann ja, zog sich der Fall noch so weiter hin. Das heißt also, hier ist es durchaus so gewesen, dass es zunächst auch eine Beziehung, eine kurze Beziehung zwischen dem leiblichen Vater und dem Kind gab und auch nachdem diese Beziehung zur Mutter geendet war, hatte der leibliche Vater durchaus auch weiterhin Umgang mit dem Kind. Es war also nicht so, dass er hier ein völlig Fremder und ein völlig Außenstehender war.
Ja, jetzt ist es aber ja so, dass eigentlich das Elterngrundrecht, auf das sich ja das Bundesverfassungsgericht stützen muss in seiner Entscheidung und auch gestützt hat, aus dem Grundgesetz recht allgemein formuliert ist. Ist ja immer so, dass das Bundesverfassungsgericht nur auf Verfassungsnormen bei seiner Prüfung zurückgreifen kann. Und es gab ja bisher eigentlich so den Grundsatz, der Gesetzgeber, der regelt eben im Familienrecht dann konkret, wie das alles mit der Elternschaft aussieht. Und dieses Elternrecht im Grundgesetz, das steht eher so oben drüber. Jetzt ist es ja so, wenn man sagt, na gut, der leibliche Vater darf da eingreifen, dass eigentlich dann eben dieser Vorrang des BGB ein bisschen ausgehebelt wird, ne? Es ist dann ja so, dass im Grunde man eben dann doch diese rechtliche Klärung erstmal herbeiführen muss, wer der Vater ist und die Stabilität, die das Familienrecht bisher vermittelt hat, eigentlich nicht mehr gegeben ist, oder?
Also in der Tat hat sich hier eine markante Verschiebung ergeben durch die neue Entscheidung. In der älteren Entscheidung, auf der das Gesetz auch basiert, das ist eine Entscheidung aus dem Jahre 2003. In der älteren Entscheidung aus 2003 hatte das Bundesverfassungsgericht eine sehr klare Abstufung zwischen dem biologischen Vater und einem vorhandenen rechtlichen Vater vorgenommen. Der biologische Vater war da in dieser alten Entscheidung, dem war zugebilligt worden, dass er in die rechtliche Vaterschaft einrücken kann, wenn diese sozusagen nicht durch eine sozialfamiliäre Beziehung qualifiziert werden kann. Also wenn die rechtliche Elternschaft nicht gleichzeitig auch eine sozialfamiliäre Beziehung mit sich bringt, dann hatte das Bundesverfassungsgericht dem biologischen Vater die Möglichkeit zugesprochen, in die volle Elternstellung einzurücken. Aber es gab einen ganz klaren Vorrang im Grunde des rechtlich-sozialen Vaters. In der neuen Entscheidung, und das ist der eigentliche Paukenschlag, in der neuen Entscheidung wird gesagt, wer biologischer Vater ist, der ist im Grunde automatisch auch, der fällt automatisch auch in den Schutzbereich des Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz. Das ist das sogenannte Elternrecht und dieses Elternrecht steht ihm im Grundsatz im vollen Umfang zu. Das führt dann aber dazu, und das macht jetzt dann auch die Schwierigkeit für die Zukunft aus, dass wir im verfassungsrechtlichen Sinne in Zukunft drei Eltern haben können. Die Mutter, den rechtlichen Vater und den biologischen Vater. Und das hatte das Bundesverfassungsgericht bislang vermieden, dass wir mehr als zwei Eltern im verfassungsrechtlichen Sinne haben können. Und das wird jetzt in dieser Entscheidung erstmals ganz klar und eindeutig anerkannt.
Wenn wir aber mehr als zwei Eltern, also drei Eltern in diesem Fall, im verfassungsrechtlichen Sinne haben können, wäre es dann nicht konsequent, das auf das Familienrecht, also aufs Zivilrecht, die Bestimmungen im BGB auch zu übertragen?
Ja, in der Tat, da wird es jetzt also sehr spannend. Das Bundesverfassungsgericht räumt dem Gesetzgeber zwei Gestaltungsoptionen ein. Entweder kann der Gesetzgeber eine Art Auswahlentscheidung treffen zwischen den beiden, ich sag mal, konkurrierenden Vaterfiguren. Und da wird dem Gesetzgeber aufgegeben, dass die bisherige Grenzziehung zwischen diesen beiden Rechtsstellungen, dass die verändert werden muss, dass dort dem leiblichen Vater eine stärkere Chance eingeräumt werden muss, den rechtlichen Vater zu verdrängen. Das ist die eine Möglichkeit, die dem Gesetzgeber vom Bundesverfassungsgericht eingeräumt wird. Und die andere, und das ist wirklich etwas, das wäre eine Revolution für das Familienrecht. Die andere Möglichkeit, über die das Bundesverfassungsgericht sehr ausführlich und detailliert in seiner Entscheidung spricht, die andere Möglichkeit wäre eben tatsächlich auch im einfachen Familienrecht vorzusehen, dass ein Kind mehr als zwei Eltern hat, also konkret hier drei Elternteile. Der Gesetzgeber, der jetzt diese Entscheidung umsetzen muss, wird sich also entscheiden müssen, welcher dieser beiden Reformoptionen er folgen möchte.
Der Bundesjustizminister hat in Reaktion auf das Urteil ja schon gesagt, für welche der beiden Varianten er sich entscheiden möchte. Er lehnt die Revolution, wie Sie es jetzt genannt haben, und der Bundesjustizminister übrigens auch, ab. Er sagt, es bleibt bei sozusagen kleineren Änderungen. Man wird dieses Anfechtungsverfahren verändern, so dass der leibliche Vater künftig leichtere Möglichkeiten hat, diese Anfechtung durchzuführen. Die große Übertragung dieser verfassungsrechtlichen Konstellation. Es gibt drei mögliche Personen, die sich auf das verfassungsrechtliche Elternrecht berufen können. In das Zivilrecht möchte die Ampel unterlassen. Halten Sie das für richtig?
Ja, in der Tat halte ich diesen Ansatz für richtig. Man muss sich zunächst vergegenwärtigen, das Bundesverfassungsgericht hat hier aus verfassungsrechtlicher Sicht einen sehr gewichtigen Schritt unternommen, indem es eben festgehalten hat, dass im verfassungsrechtlichen Sinne drei Personen Eltern im Sinne von Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz sein können. Das, was hieraus jetzt für das einfache Familienrecht folgt, ist nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, da die richtige Lösung aufzuzeigen. Ich finde es richtig und naheliegend, dass das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber hier einen Gestaltungsspielraum einräumt und sagt, von Verfassungswegen ist das nicht determiniert, welches Modell man dann wählt. Wenn man sich jetzt aber überlegt, wir würden das im deutschen Familienrecht ernsthaft einführen, da muss man sagen, das wäre ein Experiment, wo man mit Familienbeziehungen im Grunde ja Experimente treibt. Rechtsvergleichend gesehen ist in den Rechtsordnungen, die uns nahestehen, vergleichbares Konzept der Mehrelternschaft nicht bekannt. Wir würden hier also ein völlig neues Konzept schaffen müssen, wenn man sich mal kurz überlegt, welche Auswirkungen das haben würde, beispielsweise auf die Staatsangehörigkeit oder auf das Sorgerecht, dann hätten unter Umständen drei Personen das Sorgerecht für ein Kind. Wenn ich also ein Kind zur Schule anmelde, müssten dann drei Personen zustimmen. Das wäre sehr schwerfällig und würde auch zu einer Ungleichbehandlung von verschiedenen Kindergruppen führen. Bestimmte Kinder hätten eine Art Sonderstatus, der sie einfach unterscheiden würde. Der Sonderstatus hätte Vorteile, aber auch eben Nachteile. Und das wäre schon eine ungewöhnliche Lösung. Es ist tatsächlich in der Familienrechtsdiskussion über die Frage der Einführung einer Mehrelternschaft in der jüngsten Vergangenheit stärker diskutiert worden. Aber dort hat man eher an Konstellationen gedacht, wo die drei Eltern sich bei der Zeugung und Geburt des Kindes verstehen und die gemeinsam planen und sich vorher überlegen, wie sie das Kind gemeinsam aufziehen wollen. Aber hier hat man ja eine Konstellation, wo ein Konflikt zwischen diesen beiden Vaterfiguren potenziell immer angelegt ist. Deswegen halte ich es für richtig, an das bisherige Recht anzusetzen und die Grenzziehung zwischen dem leiblichen Vater und dem rechtlichen Vater nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts anzupassen.
Das ist auf pragmatischer Ebene sicherlich nachvollziehbar. Rein rechtsdogmatisch ist es aber schon ein bisschen irritierend. Ich stelle mir das ganz konkret vor. Künftig wird ein Student der Rechtswissenschaft zunächst in der Zivilrechtsvorlesung sitzen und lernen, es gibt zwei Eltern. Danach geht er in die Grundrechtevorlesung und lernt, es gibt drei Eltern. Ist das nicht ein bisschen konfus?
Ja, nun gut, aber wir kennen das ja im Verfassungsrecht auch sonst, dass wir sozusagen konfligierende Verfassungspositionen miteinander abwägen müssen und nicht immer alle verfassungsrechtlich geschützten Interessen am Ende des Tages sich auch verwirklichen können. Und so eine ähnliche Abwägung müsste der Gesetzgeber hier auch treffen und dann eine entsprechende Grenzziehung zwischen den beiden Vaterfiguren vornehmen. Ich halte das schon, also Sie haben schon recht, das erfordert schon einiges an, sage ich mal, juristischer Konstruktion, sich das vorzustellen. Auf Verfassungsebene drei Eltern, auf einfach rechtlicher Ebene nur zwei. Aber solche Konstruktionen sind wir Juristen ja durchaus auch gewöhnt. Aber ich halte das schon für den auch sachlich richtigen Weg.
Wie kam denn das Umdenken Ihrer Einschätzung nach im Verfassungsgericht zustande? Sie haben es vorhin angesprochen, es gab noch im Jahr 2003 einen Beschluss, der die bisherige Regelung im BGB gebilligt hat. Das ist jetzt natürlich einerseits über 20 Jahre her. Andererseits ist es so, dass das Verfassungsgericht jetzt nicht allzu oft seine bisherige Rechtsprechung ausdrücklich aufgibt. Haben Sie eine Theorie, wie das gekommen ist?
Also, man muss sich vergegenwärtigen, dass im Jahre 2003 das einfache Recht für den biologischen Vater noch überhaupt gar kein Anfechtungsrecht vorgesehen hat. Das Bundesverfassungsgericht hat damals in einer durchaus mutigen Entscheidung überhaupt erstmals ein Anfechtungsrecht für den biologischen Vater eingeführt. Und ich denke, es ist normal und nachvollziehbar, dass man bei einem solchen, auch damals ein Stück weit revolutionären Schritt, erstmal auch einen vorsichtigen ersten Schritt geht. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals verfassungsrechtlich die Position des biologischen Vaters noch ganz klar abgestuft hinter dem des rechtlich-sozialen Vaters. In das Kriterium für die Abgrenzung, das das Bundesverfassungsgericht damals selbst entwickelt hat, war eben diese Frage, ob der rechtliche Vater eine sozial-familiäre Beziehung zu dem Kind hat. Wenn das der Fall war, dann sollte es in Ordnung sein, den biologischen Vater die Anfechtung zu verwehren. In der Praxis hat sich aber in den vielen Jahren seitdem gezeigt, dass mit diesem Alles-oder-Nichts-Kriterium die Fülle der Sachverhalte, die in der Praxis vorkommen, sich nicht angemessen lösen lassen. Das sind etwa Fälle, wo beispielsweise der biologische Vater nicht nur wie in dem vorliegenden Fall 5-6 Wochen, sondern teilweise waren das Fälle, wo der biologische Vater mehrere Jahre eine sozial-familiäre Beziehung zu dem Kind selbst hatte, es aber versäumt hatte, innerhalb dieser Zeit diese soziale und biologische Elternschaft auch rechtlich zur Anerkennung zu bringen. Dann war die Beziehung geendet, ein neuer Mann war in das Leben der Kinder getreten und der hatte dann sofort die Kinder anerkannt und hatte gesagt, so, jetzt bist du gesperrt. Also man hat einfach an den Konstellationen, die entstanden sind, gemerkt, dass diese Regelung, die man damals geschaffen hat, nicht geeignet ist, um in allen Fällen zu gerechten und auch für die Kinder angemessenen Ergebnissen zu führen. Das Bundesverfassungsgericht ist auch zwischenzeitlich mehrfach angerufen worden. Es hat zunächst sozusagen seine eigene Rechtsprechung immer wieder bestätigt. Aber es gab tatsächlich schon im Jahre 2018 eine Entscheidung einer Kammer des Bundesverfassungsgerichts, wo sich eine Weiterentwicklung andeutete. Damals hat das Bundesverfassungsgericht in der Kammerentscheidung nämlich gesagt, das Anfechtungsrecht des biologischen Vaters müsse auch hinreichend effektiv sein. Und das war so eine Qualifizierung, die es ursprünglich nicht vorgenommen hatte. Und das war so ein erster kleiner Schritt, den jetzt auch der Senat aufgegriffen hat. Also ich denke, es ist die Weiterentwicklung in der Praxis. Und ein zweiter gewichtiger Aspekt ist, dass wir es natürlich in unserer Gesellschaft immer häufiger erleben, dass Eltern, die Eltern eines gemeinsamen Kindes sind, nicht mehr eine Paarbeziehung haben, getrennt leben, aber trotzdem weiterhin sich gemeinschaftlich um das Kind kümmern. Das ist einfach ein Phänomen, das durch zunehmende Scheidungsraten, zunehmende, sag ich mal, Dynamik von Paarbeziehungen heutzutage eine stärkere Bedeutung hat. Und diese Fälle werden heute nicht mehr so kritisch gesehen. Man geht heute nicht mehr davon aus, dass es für die Kinder besonders schädlich sein muss, wenn die Eltern angemessen weiterhin miteinander kooperieren, können auch Kinder unter diesen Voraussetzungen trotz Auflösung der Paarbeziehung, aber können die Kinder trotzdem mit diesen beiden Eltern sozusagen gut aufwachsen und gut erzogen werden.
Aber besteht nicht durch diese Neuregelung die Gefahr, dass für die Kinder vor allem die Ungewissheit steigt? Also die bisherige Regelung kann man im Einzelfall sicherlich als sehr ungerecht empfinden, auch gerade aus Perspektive der leiblichen Väter. Aber sie hatte ja schon den Vorteil, dass sie recht klar war. Künftig kann es dann sehr umfangreiche Rechtsstreitigkeiten geben, die sich über Jahre hinziehen. Ist damit dem Kindeswohl wirklich gedient?
Also die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts führt für die betroffenen Kinder jetzt nicht unbedingt zu einer stärkeren Ungewissheit. Man muss sich ja vergegenwärtigen, dass bei einem rechtlichen Vater, der nicht der biologische Vater ist, häufig diese rechtliche Vaterschaft auch noch wieder in Frage gestellt werden kann. Eine solche Vaterschaft ist anfechtbar. Nach bisherigem Recht war sie halt durch den biologischen Vater nicht anfechtbar, wenn eine sozial-familiäre Beziehung bestand. Aber der rechtliche Vater selbst hat die Möglichkeit, diese Vaterschaft wieder anzufechten. Die Mutter hat die Möglichkeit und das Kind hat diese Möglichkeit auch. Das heißt, diese Elternschaft stand immer auch schon bisher unter dem gewissen Vorbehalt, dass die anderen Beteiligten ihr Anfechtungsrecht nicht ausgeübt haben. Bin ich aber rechtlich dem biologischen Vater zugeordnet, stellt sich die Frage einer Anfechtbarkeit nicht, sondern das ist dann ein und für alle Mal beständig. Hinzu kommt, dass für die Kinder das Entscheidende normalerweise nicht die rechtliche Elternschaft ist, sondern die Frage, zu wem die Kinder soziale Beziehungen haben. Und da ist es natürlich auch so, dass jetzt in einer solchen Konstellation, wenn Sie sich nochmal an den Sachverhalt sozusagen erinnern, die Mutter hat 5 Wochen nach der Geburt sich dann einem neuen Partner zugewandt, da wissen wir zu Anfang auch nicht, wie stabil diese neue Paarbeziehung zwischen Mutter und ihrem neuen Lebenspartner ist. Es könnte durchaus sein, dass auch diese Beziehung nach einer gewissen Zeit wieder zerbricht. Das heißt, gerade so in der Anfangsphase, wo diese Beziehung noch nicht ausreichend stabil ist, ist die Prognose sehr schwierig, ob das in Zukunft für das Kind auch die entscheidende soziale Beziehung sein wird. Demgegenüber hatte der leibliche Vater in diesem Fall von Anfang an sich um die Vaterschaft bemüht, auch von Anfang an mit dem Kind Kontakt gehabt, immer mit dem Kind auch Umgang gepflegt. Das ist vielleicht dann doch auch eine Beziehung, die ein großes Maß an Stabilität für das Kind verspricht.
Ich finde die Entscheidung noch aus einer ganz anderen Perspektive spannend. Und zwar ist diese Entscheidung ja jetzt auf jeden Fall eine Stärkung des leiblichen Vaters. Ich habe mich gefragt, ob das nicht mit einem anderen Vorhaben der Ampel kollidieren könnte. Und zwar hat die Ampel ja vor, dass künftig das Abstammungsrecht vorsieht, dass wenn ein Kind in eine Ehe mit 2 lesbischen Ehefrauen geboren wird, diese lesbischen Ehefrauen, sofern nichts anderes vereinbart ist, automatisch beide rechtliche Eltern des Kindes sind. Jetzt gibt es aber natürlich bei diesen Paarkonstellationen mit lesbischen Ehefrauen in der Regel, oder was heißt in der Regel, es gibt immer aus rein biologischen Gründen einen leiblichen Vater. Wird nicht dann gerade dieses Konstrukt, was die Ampel davor hat, durch diese Entscheidung auch ein Stück weit in Frage gestellt?
Also ich meine, nein. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts betrifft einen ganz konkreten Konfliktfall zwischen 2 Männern, die beide um die Vaterposition konkurrieren. Wenn man die Entscheidung, die recht lang ist, in der Gesamtheit liest, dann stellt man fest, dass das Bundesverfassungsgericht sehr sorgfältig außer der Bedeutung der leiblichen Abstammung auch alle anderen Gesichtspunkte entfaltet, die verfassungsrechtlich schutzwürdig sind und die der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung des Abstammungsrechts zu beachten hat. Eben auch der Schutz sozial-familiärer Beziehungen, auch das Interesse des Kindes an einer kontinuierlichen und beständigen Betreuung, auch das Interesse, Eltern zu haben, die miteinander kooperieren, die also ihr Elternrecht gemeinsam und kooperativ ausüben. Das heißt also, diese Entscheidung, die steht einer Einführung einer gleichgeschlechtlichen Elternschaft von 2 Frauenpaaren nicht entgegen, wenn man in diesem Zusammenhang auch dann die Interessen der leiblichen Väter ausreichend berücksichtigt. Häufig wird in diesen Konstellationen der leibliche Vater ein Samenspender sein. Das kann ein Samenspender sein, der seinen Samen einer Samenbank zur Verfügung gestellt hat. Das kann aber auch ein privater Samenspender sein, den man sich selbst besorgt hat. Wichtig ist dann, dass man, wenn man diesen Samenspender von der Anfechtung der Vaterschaft ausschließen möchte, dass man sich sicher sein kann, dass er tatsächlich vor der Samenspende auch auf sein Elternrecht verzichtet hat. Ich meine, dass dieser Verzicht durchaus möglich ist. Dieser Verzicht muss dann nur eben dokumentiert werden, der muss rechtssicher feststellbar sein und wenn ein Mann seinen Samen einer Samenbank zur Verfügung stellt, dann liegt in diesem Akt für sich genommen schon ein konkludenter Verzicht. Und dann hätten wir also kein Konfliktpotenzial mit einem leiblichen Vater und dann sprechen alle anderen Gesichtspunkte dafür, eine automatische Co-Mutterschaft im deutschen Recht einzuführen.
Ja, bei einer Samenbank ist das sicher der Fall. Spannend wird's dann, wenn es sozusagen ein Freundschaftsdienst sein soll, der da verrichtet wurde. Da wird ja manchmal dann auch auf rechtliche Vereinbarungen verzichtet. Und ich bin gespannt, ob wir dann nicht vielleicht doch auch noch Rechtsstreitigkeiten in diesen Fragen uns erwarten. Für heute war das erstmal eine erste Einschätzung zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Vaterschaftsanfechtung vom Dienstag. Ich habe mit Tobias Helms gesprochen. Er ist Professor für bürgerliches Recht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Philipps-Universität Marburg, hat für die Wissenschaftliche Vereinigung für Familienrecht eine Stellungnahme in Karlsruhe zu dem Fall abgegeben. Herr Professor Helms, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite.
In den Sendungen mit Patrick Barners schauen wir regelmäßig über den großen Teich in die Vereinigten Staaten, um ein bisschen den Überblick zu behalten in den Strafverfahren gegen Donald Trump. 4 sind es an der Zahl und mir fällt es gar nicht so einfach, das alles immer zu sortieren. Deshalb, Herr Barners, vielleicht gleich zu Beginn, wie ist der Stand, welche Verfahren gibt es da?
Ja, wenn wir sie in der Reihenfolge der Anklageerhebung durchgehen, so begann der Reigen im März 2023 damit, dass im Staat New York die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat wegen eines Vorgangs aus dem Wahlkampf 2016. Da wird Trump vorgeworfen, Schweigegeld gezahlt zu haben an einen Pornstar, mit dem er eine Affäre gehabt haben soll. Und diese Schweigegeldzahlung, die sein sogenannter Fixer, sein Mann fürs Grobe, Michael Cohen, dann abgewickelt hat, die sei dann später vertuscht worden. Und aus diesem Moment der Vertuschung von Ausgaben, die dann ja auch dem Wahlkampf dienten, hat die Staatsanwaltschaft im Staat New York dann einen Fall gemacht für ein Delikt Fälschung von Geschäftsunterlagen. Und in diesem Prozess ist nun tatsächlich der Beginn der Verhandlung angesetzt für den 15. April, also für nächste Woche. 3 Monate später, im Juni letzten Jahres, hat dann auch der vom Justizministerium eingesetzte Sonderermittler Jack Smith seine erste Anklage erhoben, und zwar vor einem Bundesgericht in Florida, weil die Tat in Florida geschehen sein soll, wo Trump ja diesen Hotel- und Resortkomplex Mar-a-Lago unterhält, der auch sein Wohnsitz ist. Und dort soll er Unterlagen gelagert haben, die er mitgenommen hatte aus dem Weißen Haus, die aber der Vertraulichkeit unterlagen und die so Bundesstaatsanwalt Jack Smith, die er eben nicht hätte mitnehmen dürfen. Hier ist immerhin auch schon mal ein Verhandlungstermin genannt worden. Wenn es dazu kommt, wird diese Verhandlung im nächsten Monat am 20. Mai beginnen. Im August hat Smith dann auch in Washington Anklage erhoben, und zwar wegen Trumps Verhalten am 6. Januar 2021, also seiner Versuche durch Mobilisierung, da seine Anhänger, die nach Washington gekommen waren, doch noch zu verhindern, dass im Kongress die Übertragung der Präsidentschaft von ihm auf den Wahlsieger Joe Biden dann förmlich ratifiziert worden wäre. Und hier kann das Verfahren noch nicht beginnen, weil Trump geltend macht, dass er als ehemaliger Präsident überhaupt nicht strafrechtlich belangt werden kann, weil im Zweifel alles, was er überhaupt während seiner Präsidentschaft getan hat, strafrechtliche Immunität genieße. Mit diesem Anspruch ist er zwar schon gescheitert in den unteren Instanzen der Bundesgerichte, aber der Supreme Court hat jetzt diese Sache zur Entscheidung angenommen. Und bis er das entschieden hat, kann der Prozess noch nicht beginnen. Der Supreme Court wird am 25. April, also in 2 Wochen, über diese Frage erst einmal verhandeln. Und als Viertes gibt es dann noch eine zweite Sache, die auf der Ebene eines Einzelstaates verhandelt wird. Und da geht es auch wieder um das Ergebnis der Präsidentenwahl und Trumps Versuche der nachträglichen Wahlmanipulation. Da ist im Staat Georgia Anklage erhoben worden gegen Trump und eine ganze Reihe von Mitbeschuldigten. Da hat das Verfahren unter anderem deswegen noch nicht begonnen, weil die zuständige Bezirksstaatsanwältin Fannie Willis sich zunächst einmal in ein Befangenheitsproblem verstrickte. Es wurde ihr unterstellt, dass sie ihren Geliebten mit in dieses Team der Staatsanwälte aufgenommen habe. Und diese Sache wurde dann aufgedröselt und entzerrt. Im Ergebnis hat dann letztlich der darüber entscheidende Richter gesagt, hier ist keine Befangenheit gegeben, weil sich das nicht nachweisen ließ, dass dieser Kollege schon der Geliebte war. Er ist es jetzt jedenfalls nach Aussage der beiden ehemaligen Partner nicht mehr. Der ist mittlerweile ausgeschieden aus diesem Staatsanwaltsteam. Aber das hat die Sache natürlich verzögert und hat auch Trump und seinen Verbündeten natürlich sehr, sehr viel Munition geliefert für ihre Attacken gegen dieses konkrete Verfahren in Georgia und natürlich überhaupt gegen die Strafverfahren gegen Trump.
Für den 15. April ist ja also der Beginn des ersten Strafprozesses angesetzt. Das ist in 5 Tagen, deshalb auch gut, dass wir es heute nochmal in der Sendung besprechen. Wird es denn bei dem Termin bleiben oder hat Trump eine Möglichkeit, das wieder zu verzögern?
Man liest jetzt wirklich jeden Tag nochmal von neuen Versuchen seiner Anwälte, die dann bislang alle eben gescheitert sind, sodass es schon wohl wahrscheinlich ist, dass es jetzt an diesem Verhandlungstermin, dass da nicht mehr zu rütteln sein wird. Und trotzdem reizen die das natürlich aus, die Möglichkeit eben über das Geltendmachen von angeblichen Formfehlern und insbesondere das Vorbringen von Befangenheitsrügen eben auch den propagandistisch eben den Eindruck zu erwecken, diese ganze Sache sei eine Hexenjagd oder ein abgekartetes Spiel. Es ist vielleicht so ganz interessant in so einem technischen Sinne, was jetzt Strafprozessrechtsvergleichung angeht, dass es jedenfalls grundsätzlich da die Möglichkeit gibt, in New York einen Befangenheitsantrag auch als ein eigenes Rechtsverfahren einzuleiten, also in Form einer Klage. Und Trump hat eben versucht, den Richter, der eingesetzt ist, für sein Verfahren, den zu verklagen wegen Befangenheit, unter anderem, weil seine Tochter, die Tochter des Richters, sich für die Demokraten beruflich engagiert. Aber dieser Versuch eben, zuerst einmal überhaupt die Genehmigung zu bekommen, diese Klage zu erheben, das ist jetzt bereits von 2 Instanzen der New Yorker Gerichte abgelehnt worden. Da ist immer noch damit zu rechnen in den nächsten Tagen, dass dann die Anwälte nochmal in dem Berufungsgericht, wo ein Einzelrichter entschieden hat, nochmal das Plenum anrufen. Aber allgemein wird doch damit gerechnet, dass nun am nächsten Montag Trump dann tatsächlich auf der Anklagebank wird Platz nehmen müssen.
Jetzt ist New York natürlich nochmal so ein ganz spezielles Pflaster. Trump ist in besonderer Weise mit dieser Stadt verbunden. Und in den USA gibt es ja dieses Geschworenensystem. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, da sind möglicherweise ganz viele Menschen befangen. Jedenfalls werden sich die New Yorker nicht darum drängen, Geschworene zu werden. Gibt es denn da auch noch besondere Risiken? Also ich könnte mir vorstellen, dass Trump eigentlich, egal wer da sitzt, dann auch wieder attackieren wird, sich öffentlich äußern wird. Das hat er ja bisher eigentlich immer so gemacht.
Ja, in der Tat. Und das Hin und Her eben ist da längst im Gang. Alle Personen, die überhaupt an diesem Verfahren oder an solchen Verfahren beteiligt sind, es gab ja auch Zivilprozesse, die Trump verloren hat, wo er ähnlich vorgegangen ist. Alle Verfahrensbeteiligten müssen eben damit rechnen, von Trump attackiert zu werden. Und deswegen hat hier der Strafrichter Juan Merchan hat schon eine sogenannte Gag Order gegen Trump verhängt, hat ihm also eine Strafe für den Fall angedroht, dass er despektierliche Aussagen über andere Prozessbeteiligte fällt oder zum Beispiel auch über deren Familienmitglieder und Angehörige. Und diese Gag-Order hat er sogar schon verschärft, weil dann Trump in seiner typischen Weise auch erstmal provokativ darauf reagierte und eben trotzdem solche bösen Sprüche, insbesondere über den Richter selber, aber auch über den Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg, dann geklopft hat. Insofern könnte es dann vielleicht sogar sein, wenn Trump hier weitermacht mit dieser Strategie der Provokation, dass er dann doch in Haft kommen könnte. Vielleicht nicht am Ende des Verfahrens. Auch bei einer Verurteilung hätte er als Ersttäter wohl keine Gefängnisstrafe zu erwarten. Aber für den Fall, dass der Richter dann eben doch eine Verletzung dieser Gag-Order rügen würde, wäre eine Geldbuße die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit wäre dann eine Verbringung in eine Zelle, die für diese Zwecke sogar im Gerichtsgebäude selbst existiert.
Das Verfahren in New York steht natürlich heute besonders für uns im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, einfach weil es in 5 Tagen diesen Termin gibt. Man muss aber sagen, rein materiell ist ja jetzt diese Schweigegeldzahlung mit einem Pornostar jetzt nicht so die größte Sache, die Trump vorgeworfen wird. Eigentlich sind ja die Vorwürfe rund um den 6. Januar 2021 viel gravierender. Warum hat der Prozess in Washington noch nicht begonnen?
Da geht es ja um das, was Trump am 6. Januar 2021 gesagt und getan hat. Und er behauptet, was er gesagt hat, also insbesondere die Rede, die er da ja auf der großen Kundgebung gehalten hat, die sei von der Redefreiheit, also der Freiheit zur politischen Meinungsäußerung gedeckt. Und alles, was er getan oder nicht getan hat, also seine Versuche von Anordnungen etwa gegenüber seinem damaligen Vizepräsidenten Mike Pence, der ja bei diesem Ratifizierungsvorgang den Vorsitz führte und dem, wo Trump eben versuchte, ihn anzuweisen, eben Biden nicht zum Wahlsieger zu erklären. Da sagen Trumps Anwälte, diese Handlungen seien alle Amtshandlungen gewesen. Und der Präsident müsse Immunität vor Strafverfolgung für alle Handlungen im Rahmen seiner Amtsausübung genießen. Und das ist dann eben der sehr weitgehende Anspruch, der bereits in 2 Instanzen geprüft worden ist. Das Berufungsgericht hat ihn zurückgewiesen. Der Prozess hätte eigentlich schon beginnen können, aber der Supreme Court hat diesen Beschluss zunächst einmal außer Vollzug gesetzt und wegen der Wichtigkeit der Sache eine Verhandlung angesetzt, deren Ergebnis dann abgewartet werden muss, bevor der Prozess beginnen kann.
Na, das ist ja dann, wenn ich das richtig verstanden habe, am 25. April der Fall, also auch schon in gut 2 Wochen. Die spannende Frage ist ja, bis wann ist dann ein Urteil zu erwarten? Ein bisschen tickt da ja sozusagen die Zeit, weil im November sind die US-Präsidentschaftswahlen, Trump tritt wieder an und alle fragen sich natürlich, gibt es ein Urteil vor oder nach dem Wahltag?
Ja, und in dem wichtigen Fall, wo es darum ging, ob Trump überhaupt sich zur Wahl stellen darf, der Bundesstaat Colorado, wir hatten ja hier im Einspruch-Podcast darüber gesprochen, hatte ihn ja disqualifiziert wegen seiner Rolle am 6. Januar als Aufständischen. Darüber hat der Supreme Court beraten und das hat er auch entschieden zugunsten von Trump. Und das ging damals schnell. Die Verhandlung war am 8. Februar, das Urteil kam am 4. März, also innerhalb von 4 Wochen. Andererseits wissen wir, dass gerade bei den besonders brisanten und grundsätzlich wichtigen Fällen das oberste Gericht sich dann eben doch Zeit lässt und eigentlich erst gegen ganz zum Schluss seines Geschäftsjahres, das wäre dann Ende Juni, mit dem Urteil herausrücken wird. Und dafür spricht hier sicherlich auch einiges in der Sache, weil es sich da eben doch um eine sehr, sehr grundsätzliche Angelegenheit handelt. Denn ein solches Urteil wird dann ja auch einen Präzedenzfall setzen für künftige Präsidenten. Und deswegen wird das Gericht selbst dann, wenn, was sicherlich wahrscheinlich ist, es diesen sehr, sehr weitgehenden Immunitätsanspruch von Trump zurückweist, wird es sehr genau die Grenzen einer vielleicht eben doch vom Präsidenten zu genießenden, enger zu ziehenden Immunität bestimmen wollen. Und wie man die Richter kennt, werden sie sich dafür eben Zeit nehmen wollen. Und das heißt, dass dann vielleicht der Prozess noch beginnen kann vor der Wahl, aber dass realistischerweise, wenn der Prozess dann nach der Sommerpause in Washington beginnen wird, dass es dann vor dem 5. November wohl kein Strafurteil mehr geben wird.
Ja, okay. Also da ist es dann in der Tat zeitlich ziemlich eng. Ich würde jetzt gerne noch nach Georgia gucken, weil Georgia ist ja auch bei dieser Präsidentschaftswahl wieder ganz entscheidend. Es wird damit gerechnet, dass auch diesmal das Ergebnis dort ganz knapp ausgehen wird. Der Prozess hat aber noch nicht begonnen, wobei das ja diesmal ausnahmsweise nicht hauptsächlich Trump anzulasten ist. Aber ja, wie schätzen Sie da die Lage ein? Weil auch da gibt's ja dann quasi so eine Überlagerung mit der Wahlsituation jetzt auch in diesem Jahr wieder bei der Präsidentenwahl.
Und diese Überlagerung wird auch dadurch noch einmal verstärkt, dass die zuständige Bezirksstaatsanwältin Fannie Willis, als sie sich dann gegen diesen Befangenheitsverdacht verteidigte, auch durchaus politisch agiert hat und sozusagen auch um die Gunst der öffentlichen Meinung geworben hat, indem sie auf diesen Befangenheitsvorwurf ihrerseits mit Gegenvorwürfen, insbesondere dem Rassismusvorwurf gegen Trump und seine Unterstützer geantwortet hat. Die Geschichte selber ist ja so etwas kurios, gäbe vielleicht eher den Stoff vielleicht für eine Mini-Fernsehserie oder so etwas ab, dass es da tatsächlich eben eine romantische Beziehung gab zwischen Fannie Willis und einem Rechtsanwalt, den sie dann angestellt hat als einen der Ermittlungsführer für dieses Sonderteam von Staatsanwälten, die für dieses sehr aufwendige Verfahren gebildet wurde. Und da war vorher schon den Beobachtern da vor Ort in Atlanta eben aufgefallen, ja, also dieser Anwalt, den sie da ausgewählt hatte, das war jetzt nicht, sagen wir mal, der Superspezialist für komplizierte Strafverfahren. Und dann kam eben dieser Vorwurf auf, ja, die beiden hätten eine Liebesbeziehung und nur deswegen habe sie ihn ausgewählt. Und dann gab es auch solche Indizien, die dann im Rahmen, also alles eben fernsehserienreif, im Rahmen eines Scheidungsprozesses offengelegt werden mussten, dass es gemeinsame Reisen der beiden gegeben hatte und so weiter. Und diese Sache, um es abzukürzen, wurde dann eben letztlich einem Richter vorgelegt. Und der hat dann sich die Parteien angehört und die beiden ehemaligen Liebesleute, wie Sie sagen, haben eben gesagt, die Beziehung hat erst nach dieser Ernennung angefangen. Und ja, gegen Liebe im Büro, wenn es eben nicht der Grund ist, dass jemand ernannt wird, spricht dann auch offenbar bei strenger Anwendung von Befangenheitsregeln nichts, obwohl der Richter auch sagte, naja, also der Eindruck, der entstanden ist, ist schlecht. Und er hat dann im Grunde die Bedingung gesetzt, dass Fannie Willis und ihre ganze Behörde, muss man ja sagen, dass sie dieses Verfahren nur dann weiterverfolgen dürfen, wenn eben eine der beiden Personen aus diesem Team ausscheidet. Also entweder wenn die Bezirksstaatsanwältin sich selbst zurückgezogen hätte. Stattdessen ist erwartungsgemäß als Kavalier dann selbstverständlich auch, hat ihr ehemaliger Geliebter dann eben seinen Posten geräumt. Und jetzt ist eigentlich festgestellt worden, sie kann das Verfahren weiterführen. Aber allein diese ausführliche Erzählung zeigt ja ein bisschen schon, wie stark der Ablenkungseffekt jetzt war. Und da muss man eben noch zwei Dinge wissen. Das eine ist, dass das noch nicht das Ende war, diese Entscheidung hier eines Einzelrichters in der ersten Instanz der Gerichtsbarkeit von Georgia. Trump und auch einige seiner Mitangeklagten haben dagegen Berufung angelegt. Und das andere ist eben dann doch bemerkenswert, dass eben Fannie Willis auch eben im Forum der Öffentlichkeit, sozusagen vor dem Gerichtshof der Öffentlichkeit, sich eben verteidigt hat. Und auch zum Beispiel immer noch verteidigt, dass sie, bevor sie zugegeben hatte, dass sie diese Liebesaffäre hatte, in einer Kirche, in einer Rede oder Predigt an einem Sonntag in einer schwarzen Kirchengemeinde eben auch diesen Rassismusvorwurf erhoben hatte. Und das sind dann eben auf jeden Fall Weiterungen dieses Verfahrens, die dann auch für die Mobilisierung, kann man sich gut vorstellen, der Wähler, sowohl der Demokraten als auch auf der anderen Seite der Republikaner und Trump-Anhänger auch im November noch eine Bedeutung haben werden.
Es sind Weiterungen, die wir auf jeden Fall im Blick haben werden, genau wie die gesamte Prozessentwicklung. Es war heute auf jeden Fall nochmal ein Update. In den kommenden Wochen wird es dann ja zwangsläufig aktuelle Entwicklungen geben. Ich bin mir sicher, dass wir auch in den kommenden Folgen immer wieder das Thema aufgreifen. Für heute war das jetzt erstmal ein Überblick zum aktuellen Stand. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Unser gerechtes Urteil kommt heute aus Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht. Am vergangenen Donnerstag hat die erste Kammer des ersten Senats unter Beteiligung des Präsidenten Habart entschieden, dass die Verurteilung des Klimaaktivisten Samuel Bosch wegen einer Protestaktion gegen die Bezirksregierung von Schwaben aufgehoben wird. Herr Klenner, was verbirgt sich dahinter?
Ja, man muss vielleicht erstmal einen Blick auf Samuel Bosch werfen. Das ist ein vielseitig engagierter Klimaaktivist, noch recht jung, wurde aber bereits mehrfach verurteilt wegen unterschiedlicher Aktionen. Und zwei dieser Urteile sind nun eben mit der Entscheidung aus Karlsruhe hinfällig, und zwar Verurteilungen des Amtsgerichts und des Landgerichts Augsburg von 2023. Da ging es um die sogenannte Besetzung, die man sicherlich in Anführungszeichen schreiben muss, also Besetzung des schwäbischen Regierungspräsidiums in Augsburg. Die Klimaaktivisten hatten diese im Vorfeld angekündigt, um gegen die Rodung des sogenannten Lohwalds zu protestieren, und hatten auch in dieser Ankündigung geschrieben, dass der damalige Regierungspräsident Erwin Lohner korrupt sei. Sie hatten dann das Regierungspräsidium betreten und Bosch hatte einen Aktivisten abgesichert, der sich dann abseilte. Und währenddessen schrieben andere Aktivisten, also während dieser gesamten Aktion, auch nochmal unten mit Kreide vor das Regierungspräsidium, dass der Regierungspräsident die Waldrodung für 250 Euro erlaubt habe und dass Korruption vorliege. Hintergrund ist, dass diese Waldrodung der Erweiterung eines Stahlwerks dient und die Unternehmer, die dahinter stehen, auch immer wieder die CSU unterstützt hatten. Und da haben die Klimaaktivisten eben einen Zusammenhang hergestellt.
Korruption, das ist natürlich ein heftiger Vorwurf. Und dem Amts- und auch dem Landgericht in Augsburg hat das, was Sie geschildert haben, jeweils für eine Verurteilung wegen übler Nachrede gegen Personen des politischen Lebens in Tateinheit mit Hausfriedensbruch gereicht. Warum?
Naja, der Hausfriedensbruch, der ergibt sich einfach daraus, dass Bosch ja in das Gebäude eingedrungen ist und auch Hausverbote ignoriert hat. Und die Verurteilung wegen übler Nachrede gegen Personen des politischen Lebens, das ist ja so eine Zusammenschau von mehreren Paragraphen, einmal 188 StGB und 186 StGB, die irritiert natürlich erstmal ein bisschen, weil ja diese Kreideaufschrift während der Aktion gar nicht von dem Samuel Bosch selber war, sondern das haben seine Mitstreiter eben vor dem Regierungspräsidium gemacht und der war mit dem Abseilen beschäftigt. Aber die Richter am Amtsgericht und am Landgericht, die haben gesagt, es gab da einen gemeinschaftlichen Tatplan und ein gemeinsames arbeitsteiliges Vorgehen. Und unsere juristischen Zuhörer, die wissen, das sind immer die Stichworte für eine Mittäterschaft. Und die hat dann eben diese Verurteilung begründet.
Üble Nachrede hier zum Nachteil einer Person des öffentlichen Lebens. Sie haben erläutert, da gibt es dann einen eigenen Paragraphen im Strafgesetzbuch, wo die üble Nachrede, gegen die ja jedermann erst einmal geschützt wird, dann nochmal besonders bestraft wird, wenn eben hier eine Person des öffentlichen Lebens betroffen ist. Man könnte jetzt vielleicht in der politischen Bewertung vermuten, dass sozusagen dieses Privileg für Personen des öffentlichen Lebens oder Politiker, Spitzenbeamte, wie hier ein Regierungspräsident, in gewissem Sinne sozusagen sich umgekehrt hat und man dann doch auch besonders genau hingucken muss, ob in diesem Fall wirklich von übler Nachrede die Rede sein kann. Üble Nachrede setzt ja eine falsche Tatsachenbehauptung voraus. Ist es denn das, wo jetzt das Bundesverfassungsgericht ansetzt und sagt, das liegt nicht auf der Hand und wurde fahrlässig unterstellt da von den Gerichten?
Das ist genau der springende Punkt. Also üble Nachrede setzt immer eine Tatsachenbehauptung voraus. Und das ist ja ein Unterschied zu einem Werturteil, was ja dann eine Meinungskundgabe wäre. Und ich sag ganz ehrlich, wenn man mich jetzt gefragt hätte vor dieser Entscheidung und ich hätte erstmal so aus der Hüfte irgendwie was sagen sollen, dann hätte ich schon auch gesagt, naja, Korruption, das ist doch irgendwie eine Tatsachenbehauptung. Wenn man jetzt also das auf die strafrechtliche Wertung bezieht und zum Beispiel sagt, jemand wurde wegen Korruption verurteilt, ja oder nein, dann ist das eine überprüfbare Tatsache. Aber das Bundesverfassungsgericht hat eben gesagt, na ja, man kann das ja auch anders verstehen. Korrupt kann auch eine politische Wertung sein. Und dann liegt eben ein Werturteil vor. Und ob nun das eine oder das andere gegeben ist, das muss aus dem Gesamtkontext analysiert werden. Und genau da war die Schwäche der Augsburger Richter. Weder am Amtsgericht noch am Landgericht ist man überhaupt auf diesen Gesamtkontext eingegangen. Damit konnte natürlich dann auch nicht ordentlich begründet werden, ist jetzt hier eine Tatsachenbehauptung gegeben, die ja für eine Verurteilung wegen übler Nachrede Voraussetzung ist. Und das hat dann dazu geführt, dass eben diese Urteile aufgehoben wurden.
Der Fall ist damit jetzt aber noch nicht erledigt, sondern geht zurück ans Amtsgericht Augsburg. Hat denn die Kammer in ihrem Beschluss vielleicht auch so einen Wink gegeben, wie dann in der Sache die Bewertung in Karlsruher Sicht aussehe?
Da haben sie sich ziemlich zurückgehalten und das ist sicherlich auch richtig, weil wir müssen immer berücksichtigen, das Bundesverfassungsgericht ist keine Superrevisionsinstanz, das ist nicht dafür da, jetzt wirklich quasi stellvertretend so eine strafrechtliche Würdigung vorzunehmen, sondern das Bundesverfassungsgericht kommt nur dann ins Spiel, wenn ein Amtsgericht oder ein Landgericht diese strafrechtliche Würdigung so vorgenommen haben, dass verfassungsfeste Grundsätze verkannt wurden. Und die Karlsruher Richter haben sich hier nicht festgelegt, ob eine Tatsachenbehauptung oder eine Meinungsäußerung vorliegt. Sie haben erstmal nur die unzureichende Begründung beanstandet. Und deshalb wird jetzt das Amtsgericht, was sich zunächst wieder damit beschäftigen muss, eben diesen Gesamtkontext genau analysieren müssen. Man muss auch sagen, selbst wenn es sich um eine Meinungsäußerung handelt, ist damit natürlich eine Verurteilung von Samuel Bosch nicht ausgeschlossen. Es gibt ja auch noch das Delikt der Beleidigung, 185 StGB. Das bezieht sich genau auf Werturteile. Allerdings muss ein solches Werturteil dann mit einer Missachtung oder Nichtachtung verbunden sein. Nicht einfach nur mit einer negativen politischen Bewertung. Das könnte dann wieder schwierig abzugrenzen sein. Was man sicher ziemlich klar sagen kann, dass eine abermalige Verurteilung wegen Hausfriedensbruch sehr, sehr wahrscheinlich ist. Da haben nämlich die Karlsruher Richter eigentlich nichts beanstandet.
Warum haben Sie diesen Kammerbeschluss als gerechtes Urteil ausgewählt?
Naja, die Abgrenzung von Meinung und Tatsachenbehauptung, das ist ja eigentlich absolut juristisches Basic-Werkzeug. Das lernt man im ersten Semester und trotzdem ist es immer wieder so schwer. Ja, also man merkt ja hier haben zwei Instanzen mit gestandenen Richtern ja auch daneben gelegen. Und es ist eben manchmal gar nicht so klar, ist es jetzt eine Tatsachenbehauptung oder eine Meinungskundgabe? Und ich würde schon sagen, auch aufgrund der Prominenz des Betroffenen, ist das ein Fall, der sicherlich auch in Universitäten sehr schön herangezogen werden kann, um genau diesen Unterschied deutlich zu machen. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Entscheidung große Aufmerksamkeit gefunden hat. Ich habe teilweise auch sehr triumphale Posts in den sozialen Medien aus der Klimaszene gelesen. Da muss man natürlich auch so ein bisschen vorsichtig sein. Das ist jetzt kein Freibrief für das Verhalten des Klimaaktivisten. Also es könnte am Ende eben auch wieder eine Verurteilung stehen, nur halt mit einer anderen Begründung und auch möglicherweise mit anderen Strafnormen. Und sowas ist natürlich auch gerade das, was wir Juristen lieben, das so ein bisschen aufzudröseln, das zu sortieren. Und materiell ist das Urteil aus Karlsruhe sicherlich auf jeden Fall gerecht, denn hier haben die Richter einfach nicht sauber gearbeitet und deshalb war es gut, dass die Verurteilungen aufgehoben wurden.
In der Literaturrubrik des FAZ-Einspruch-Podcastes soll es nun um ein Buch zu einem denkbar aktuellen, aber auch schwierigen Thema gehen. Apartheid in Palästina, eine historisch-völkerrechtliche Untersuchung. Anfang dieser Woche erschienen im Frankfurter Westend Verlag. Verfasst hat es Kai Ambos, Professor für Strafrecht, insbesondere Völkerstrafrecht an der Universität Göttingen. Und ich bin sehr froh, dass Herr Ambos nun im Podcast mit mir über die Überlegungen seines Buches sprechen wird. Guten Tag, Herr Ambos.
Guten Tag, Herr Barners, und vielen Dank für die Einladung.
Apartheid in Palästina, Fragezeichen. Sie hatten zu dem Thema auch bei uns im FAZ-Einspruch einen Gastbeitrag geschrieben, der in einer veränderten englischen Version auch gerade auf dem Verfassungsblog erschienen ist. Und jetzt haben Sie auch ein Buch zu dem Thema veröffentlicht. Ja, was hat Sie gereizt, über diese Form des Artikels, der kurzen Intervention hinaus, diese Frage auf Buchlänge zu erörtern?
Also ich habe ja schon länger Kontakte mit Israel, mit israelischen Kollegen, war auch eine gewisse Zeit, vor Jahren allerdings, an der Hebräischen Universität in so einer Forschergruppe und verfolge natürlich aufgrund meiner Ausrichtung im Völkerrecht, Völkerstrafrecht, humanitäres Völkerrecht sehr genau den Konflikt Israel-Palästina. Und nachdem dann die beiden sehr renommierten Menschenrechtsorganisationen Amnesty International und Human Rights Watch 2021 zwei Berichte geschrieben haben, wo sie Israel der Apartheid anklagen, da gab es ja hier einen großen Aufschrei, gerade in Deutschland. Und da gab es dann noch einige andere Ereignisse, auch hier in der Stiftung Wissenschaft und Politik mit Heinrich Böll zusammen hatten wir auch mal eine Tagung zu dem Thema. Da war die Frau Albanese auch dabei. Und ich habe dann gesagt, ich möchte dem mal auf den Grund gehen, ich möchte das mal genauer untersuchen.
Und diese Untersuchung nehmen Sie dann in drei Schritten vor in Ihrem Buch. Zunächst einmal erklären Sie, was es mit dem rechtlichen und insbesondere völkerrechtlichen Begriff der Apartheid auf sich hat. Dann erläutern Sie, wie der historische Hintergrund dieses Berichtes aussieht, also welche konkreten Erfahrungen in Südafrika dann letztlich zu der Kristallisierung dieses verallgemeinerten Apartheid-Begriffes geführt haben. Und im dritten Schritt kommen dann die Überlegungen, inwiefern dieser Begriff eben auf die Situation insbesondere im besetzten Westjordanland anzuwenden ist. Da kann man vielleicht im Sinne der Erklärung auch des Fragezeichens in Ihrem Buchtitel schon vorab sagen, ohne jetzt etwas zu verraten oder Leser zu enttäuschen, dass man da keine Ja- oder Nein-Antwort von Ihnen geboten bekommt, sondern eigene differenzierte Erläuterungen im Grunde, wonach man eben fragen muss, was man sich ansehen muss und nach welchen wie zu beschreibenden Kriterien man dann sich ein Urteil zu dieser Frage bilden kann. Aber setzen wir vielleicht mal doch bei dem ersten Schritt an, bei diesem Begriff der Apartheid im juristischen Sinne. Weil mir scheint, gerade da ist Ihr Buch und war natürlich auch Ihr Beitrag bei FAZ Einspruch in so einem sehr hilfreichen Sinne schon informativ, weil das dem juristischen Laien vielleicht gar nicht geläufig ist, dass eben Apartheid jetzt nicht nur ein sehr markantes Schlagwort ist oder ein Topos der historisch-politischen Urteilsbildung, um Unrecht zu bezeichnen, sondern dass es sich dabei tatsächlich eben um einen juristischen Begriff auch handelt.
Genau, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich, nicht nur bei dem Begriff der Apartheid, auch bei dem Begriff des Genozids, wo ja Kollegen der FAZ einen sehr schönen Artikel zugeschrieben haben, weil diese Begriffe, ich nenne sie populistisch verformte Kampfbegriffe, in der öffentlichen Debatte sind, ja, in der politischen Auseinandersetzung. Und das sehen wir leider auch in gerichtlichen Verfahren, wie vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, wo wir derzeit ein Gutachtenverfahren haben aufgrund einer Anfrage der Generalversammlung zur Situation in den besetzten Gebieten, wo auch der Apartheid-Vorwurf, das war ja irgendwie der Aufhänger meines FAZ-Einspruchs, mehrfach erhoben wurde. Aber nach meiner Analyse und Lektüre der Submissions, also der juristischen Stellungnahmen, eigentlich nur von einer Kollegin aus London, überhaupt geprüft wurde, wie wir das hier als Juristen machen, also überhaupt eine Subsumption vorgenommen wurde, andere Staaten das einfach Israel vorwerfen. Und ich meine, wir müssen aufpassen, dass wir gerade bei solchen Begriffen auch sehr genau sind, vor allem wenn wir juristische Definitionen haben. Dieser Apartheid-Begriff ist ja definiert in der Apartheid-Konvention 1973 und später dann in das römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs als Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufgenommen worden und hat da drei Elemente. Es geht wichtig eben darum, dass es diesen Rechtsbegriff der Apartheid gibt, den ich ja im ersten Teil schon entwickle, der auch völkergewohnheitsrechtlich anerkannt ist, weil ja die Apartheid-Konvention von westlichen Staaten, praktisch die gesamte G7, auch Deutschland hat sie nie ratifiziert. Es ist ganz interessant, wir hatten ja im Völkerstrafgesetzbuch die Diskussion auch. Wir haben ja das römische Statut praktisch punktgenau unter Däubler-Gmelin als Justizministerin mit Hilfe einer Arbeitsgruppe, an der ich auch Mitglied war, umgesetzt. Und ich erinnere mich noch gut an die Diskussion, als wir die Aufgabe hatten, wie setzen wir jetzt eigentlich Apartheid ins deutsche Strafrecht um, mit unserem Verständnis von Bestimmtheit, weil das ja ein sehr unbestimmter Begriff ist, der vielleicht vor dem Bundesverfassungsgericht gar nicht bestehen würde. Und da gab es so zwei Positionen in der Arbeitsgruppe. Die eine war die des noch damals beim Auswärtigen Amt beschäftigten Hans-Peter Kaul. Ich erinnere mich noch gut an ihn, der gesagt hat, das können wir nicht ignorieren. Also wir können, gerade wir als Deutschland mit unserer Vergangenheit, können nicht das völlig ignorieren und in unserem Völkerstrafgesetzbuch nicht Apartheid irgendwie einführen. Und die Strafrechtskollegen waren natürlich eher skeptischer, wie wollen wir das umsetzen und dann vor allem für einen Praktiker anwendbar machen. Das ist ja oft das Problem im Strafrecht. Und dann gab es so einen Kompromiss, dass wir das bei den Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Paragraph 7 des Völkerstrafgesetzbuches, als Straferschwerungsgrund reingenommen haben. Also wir haben eben nicht den Tatbestand, wir haben gar nicht gewagt, den Tatbestand zu kodifizieren im Sinne der deutschen Bestimmtheit. Aber gleichwohl gibt es eben diesen völkerrechtlichen Begriff und ich habe meine Untersuchung jetzt eben so angelegt, dass ich mich frage, ob man unvoreingenommen, nüchtern analysiert sagen kann, dass die Situation in den besetzten Gebieten, vor allem im Westjordanland, unter diesen Begriff fällt, wohlgemerkt nicht im Kernland Israel. Das wäre meines Erachtens noch schwieriger und da gab es ja auch die Kritik an Amnesty International von einigen, weil Amnesty ja umfassend gesagt hat, das gesamte israelische Staatsprojekt ist ein Projekt der Apartheid, also schon seit 1948, seit der Unabhängigkeit des Staates. Wenn Sie so wollen, habe ich es mir da etwas leichter gemacht. Die Kritik würde ich mir auch anziehen, weil es natürlich noch schwerer wäre.
Ja, wobei ich jetzt als Leser sagen würde, Sie haben es sich gerade nicht leicht gemacht, weil Sie eben immer zu beiden Seiten hin auch die Argumente erwägen. Und Sie zeigen dann eben ja hier, dass eben dieser Tatbestand, auch wenn er damals nicht 1:1 dann in das deutsche Völkerstrafrecht übernommen worden ist, dass er sich eben trotzdem so ausgeformt hat, dass man da eben auch Subsumptionen vornehmen kann. Und da auch in der Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Literatur, und da setzen Sie sich ja auch immer sozusagen mit den Vertretern beider Seiten auseinander. Es gibt auch Kritik von Ihnen an Kollegen und Kolleginnen, die jetzt dann keine polemische Kritik ist, aber wo Sie dann auch einzelne Punkte kritisieren, die Sie als etwas vielleicht zu kurzschlüssig in der Herleitung bereits eines positiven Befundes, man kann von Apartheid sprechen. Ja, lassen Sie uns dann vielleicht tatsächlich etwas konkreter werden und auf diese drei Kriterien, die Sie dann in dem dritten Teil prüfen, eingehen. Wenn ich das mal, wie ich es verstanden habe, bei der Lektüre in meinen Worten formuliere, da gibt es drei Ebenen. Einmal zunächst mal eine Ebene von bestimmten unmenschlichen Handlungen, ähnlich dessen, was eben man historisch als Apartheid kennengelernt hat. Zweitens eine Ebene des Systematischen, dass dann diese einzelnen Handlungen stattfinden im Rahmen eines Systems von Repression. Ein System, in dem dann aber, jetzt in Anführungszeichen, weil das dann eben diese vorgegebenen Begriffe sind, eine rassische Gruppe über eine andere, dann eine im Ergebnis unrechtmäßige Herrschaft ausübt. Und drittens gibt es dann noch einen Moment der Absicht. Wenn das ungefähr richtig wiedergegeben ist, wie geht man da bei der Prüfung vor?
Sie haben es absolut gut wiedergegeben. Im Kern, in der Nutshell, sind das die drei, wie wir das nennen, Tatbestandsvoraussetzungen. Und die leichteste ist wohl die erste. Also unmenschliche Handlungen kann man ja relativ leicht nachweisen aufgrund der verfügbaren Berichte von Gremien der Vereinten Nationen, auch von israelischen Nichtregierungsorganisationen, zum Beispiel die Zerstörung von Häusern, die Freiheitseinschränkungen von Palästinensern, willkürliche Festnahmen und so. Das ist, glaube ich, relativ unstrittig. Zweiter Punkt, der Frage der Institutionalisierung des Ganzen. Also wir haben ja ein institutionalisiertes Herrschaftssystem als Voraussetzung, wo nach dem Wortlaut sowohl der Apartheid-Konvention wie auch dem römischen Statut dieses rassische Gruppenelement, so nenne ich das, bestehen muss. Man müsste also sagen, dass wir jetzt die Palästinenser einerseits und die israelischen Juden als rassische Gruppe nehmen, wenn man das ganz formal betrachtet. Und da wird meines Erachtens in der Diskussion von den Befürwortern der Apartheid etwas leichthändig darüber hinweggegangen, indem man sagt, die rassische Diskriminierung, der Diskriminierungsbegriff aus der Rassendiskriminierungskonvention, die allgemeiner ist, wo eben drinsteht, aufgrund der Herkunft und so weiter, also was wir so üblicherweise als Diskriminierungstatbestand haben, weshalb Israel auch verurteilt worden ist, die ist quasi gleichzusetzen. Und ich sage, naja, jedenfalls nach dem Gesetzlichkeitsgrundsatz, nach dem Ernstnehmen dessen, was ein Tatbestand sagt, ich habe nun mal das Element rassische Gruppe und das römische Statut benutzt nicht das Element Diskriminierung, ja, das, was ja weiter ist, ganz klar. Und da habe ich mir auch sehr, sehr schwer getan und bin dann zum Ergebnis gekommen, wobei ich bin in einem fortlaufenden Reflexionsprozess. Das Buch ist ja nicht das letzte Wort und Sie challengen mich jetzt hier wirklich, weil das auch eines meiner Probleme ist, wo ich weiter drüber nachdenke. Aber das eine ist ja zu sagen, also ein Gegenargument von israelischen Kollegen jetzt, die Israel stark verteidigen, ist, das ist misreading the conflict. Ihr lest den Konflikt völlig falsch. Das ist ein nationaler Konflikt, wo es um Land geht. Punkt. Das hat mit Rassismus, nicht mal mit Rassismus was zu tun, aber schon gar nicht kann man den Begriff der rassischen Gruppe, der ja, wie wir wissen, aus der grundgesetzlichen Diskussion an sich schon Rasse, was das gibt's das überhaupt und so weiter umstritten ist, kann man nicht anwenden. Und ich sage, die Tatsache, dass es einen Kampf um Land gibt, also eine nationale Komponente oder einfach nur um Beherrschung von irgendeinem Territorium, schließt ja nicht aus, dass der Beherrschende, also die Besatzungsmacht, die anderen auch aus rassistischen Gründen unterdrückt. Also ich sage, in dem Verfassungsblock sage ich dann, racialized oppression. Ja, also das ist so ein englischer Begriff, der auch in der Diskussion kommt. Und dann spreche ich halt ein bisschen über den Begriff von rassischer Gruppe und sage, dass das sind ja Zuschreibungen. Also und ich finde, ganz eingängig für mich war in dem Buch von Meron Mendel diese Sache mit Israel, wo er sagt in einer Fußnote, er war ja in Hebron als Soldat und sagt, die Palästinenser sind inferior, sind minderwertig, so wurden sie von uns behandelt. Und jetzt, da kann man jetzt drüber streiten, ob das ausreichen soll. Ich sage dann im Ergebnis, ich weiß nicht, ob so klar wird im Buch, ja, das kann man bejahen. Und dann komme ich zu dem dritten Element und da spreche ich jetzt auch ein bisschen aus meiner Praxis. Ich bin ja auch Richter am einem Tribunal in Den Haag und war lange auch Richter am Landgericht Göttingen und mache auch so praktische Sachen. Das große Problem bei diesen ganzen Fragen ist ja immer, wir kennen eigentlich den Sachverhalt zu wenig. Und letztendlich kann man nur, wenn man Fact-Finding macht, wirklich beurteilen, was konkret in einem bewaffneten Konflikt passiert. Letztendlich kann nur ein Gericht, was alles Fakten präsentiert bekommt, sei es ein internationales wie der Internationale Gerichtshof oder ein nationales in einem nationalen Strafverfahren, was ordentlich Beweise erhebt, vielleicht auch eine Begehung dann macht, um sich die Situation anzugucken. Man kann ja nicht, ohne in der Westbank gewesen zu sein, in Westjordanland sich das überhaupt vorstellen. Natürlich war ich da schon, aber ich bin länger nicht da gewesen. Ich habe jetzt keine spezielle Fact-Finding gemacht zu Apartheid. Und ich sage eben, da bin ich deswegen vorsichtig, was mir in gewisser Weise auch vorgeworfen wurde, schon in den ersten Reaktionen, weil ich das dann offen lasse, weil ich sage, die Absicht der Erhaltung eines solchen Systems, nehmen wir mal an, es gibt dieses institutionalisierte System im Sinne der Apartheid, die Absicht der Erhaltung, die kann ich ja nur auf zwei Arten nachweisen. Ebenso wie eine genozidale Absicht. Nämlich entweder habe ich klare Aussagen der Führungsebene eines Staates, wenn wir jetzt von Staatenverantwortlichkeit reden, Berliner Wannsee-Konferenz, immer der Klassiker, der dann kommt, oder ich habe ein Pattern of Conduct, ich habe also ein Muster von Verhalten, aus dem ich ableite, das kann eigentlich nur zur Erhaltung eines Apartheid-Systems sein. Oder parallele Gaza, das kann nur sein zur Verwirklichung eines Genozids. Das ist genau das Argument, was die Befürworter Südafrika, Albanese und so ja bringen. A Pattern of Conduct. Da gibt es natürlich, also ich argumentiere wirklich mit der genozidalen Absicht, jetzt juristisch, also das ist im Grunde das Gleiche bei der Apartheid-Absicht, sage ich. Und wir müssen also dieses Beweismaterial müssen wir haben. Das haben wir aber nicht so. Wie bei Genozid haben wir halt mehr Aussagen. Und dann ist natürlich die Frage, welcher Beweisgrad wird von einem internationalen Tribunal angenommen? Es muss die einzig vernünftige Schlussfolgerung sein, dass diese Absicht eine Apartheid-Absicht ist oder eine genozidale Absicht. Und ich finde, das kann man nicht seriös aus dem Elfenbeinturm des Akademikers beurteilen? Ja, diese Frage kann man, und deswegen sage ich, lasse ich die offen, und ich unterscheide da auch nochmal zwischen Staatenverantwortlichkeit, die ja vor dem Internationalen Gerichtshof verhandelt wird, und der strafrechtlichen Verantwortlichkeit. Und da müsste ich ja Politiker aus Israel quasi denen diese Absicht nachweisen. Mhm.
Sie erklären auch, dass man eine Art erste Übersicht dieses schwierigen Feldes sich durchaus auch mit sehr grundsätzlichen, einfachen, juristischen, auch alten Begriffen schaffen kann. Dass zum Beispiel schon aus dem römischen Recht der Gedanke überliefert ist, dass man auch dann, wenn ein Täter jetzt nicht selber ein Zeugnis über seine Absichten hinterlassen hat, dass man Absichten erschließen kann. Lateinisch dolus ex re. Der Vorsatz wird erschlossen aus dann dem Sachverhalt, den Handlungen, die eben wirklich dokumentiert sind. Vielleicht können wir noch mal einen Schritt von dieser letztlich entscheidenden Absichtsfrage zurückgehen, weil ja auch der Punkt, ob in der Sache hier ein System vorliegt, was dann mit dem Apartheid-Begriff zu bezeichnen ist, auch das wird ja bestritten. Ich würde auch hier auch sozusagen zugunsten als juristischer Laie und Rechtsbetroffener auch hier wieder mal zugunsten des juristischen Denkens auch sagen, dass wenn man sich einlässt auf ihre Argumentation, dann sieht man auch, dieser juristische Begriff der Apartheid deckt sich durchaus mit dem Begriff von Apartheid, der sozusagen ins Menschheitsgedächtnis eingegangen ist. Und dazu gehört ja eigentlich zweierlei. Das eine ist eben tatsächlich diese Absicht dieser rassistischen Unterdrückung. Und das andere ist eben auf der Sachebene etwas, was man sich dann vorstellt als eine im Grunde komplette Separierung der Lebenswelt dieser beiden Gruppen. Und was da jetzt die Verhältnisse im Westjordanland angeht, so erläutern Sie, dass man da mindestens auf zwei Ebenen eben nachsehen muss. Das eine ist die Ebene der Normen, die dann von der Besatzungsmacht angewandt und durchgesetzt werden. Das andere sind die tatsächlichen Zustände, die dort hergestellt werden. Was die tatsächlichen Zustände angeht, ein vielleicht besonders eindrückliches Beispiel wäre dann, dass es im Westjordanland eigene Autobahnen für Palästinenser und für Israelis gibt, während in Südafrika, wie Sie im zweiten Kapitel erläutern, die Straßen eben der eine Bereich war, der noch ausgenommen war, vielleicht auch aus pragmatischen Gründen natürlich, von einer kompletten Rassentrennung. Das ist das Faktische. Beim Normativen gibt es eben dann auch, ist es eben so, dass die Israelis, aber dann auch die israelischen Siedler unter eben israelischem Recht stehen, und für die Angehörigen, die da gewohnt haben und jetzt noch wohnen in diesem besetzten Gebiet, gilt eben prinzipiell nicht israelisches Recht. Und jetzt ist ein natürlich auf der Hand liegender und Ihnen vertrauter Einwand dagegen hier zu denken, hier ist man sehr schnell bei einer Apartheidsdiagnose, dass aus der Natur einer Besatzungsherrschaft ja schon folgt, dass man es mit zwei unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, die auch unterschiedlich rechtlich behandelt werden, zu tun hat. Warum ist denn die tatsächliche Praxis, aber natürlich auch die Rechtsetzung dann, Sie gehen auch ausführlich auf den Obersten Gerichtshof Israels in diesem Zusammenhang ein, wieso ist denn sozusagen die Ausgestaltung dann dieses besatzungsrechtlichen Regimes jetzt so, dass man doch ernsthaft eben diese Frage in der Sache nach Apartheid-Ähnlichkeit stellen muss.
Vielleicht nochmal einen Punkt vorweg, weil Sie das auch angesprochen haben. Ich finde, Sie haben das sehr gut herausgearbeitet, worin eigentlich der Kern besteht, nämlich in dieser Separierung, dieser Apartness, was ja auch in dem Wort Apartheid steckt. Und ein Gegenargument gegen den Vorwurf ist ja, das war Südafrika, das ist das historische Modell, und diese Apartheid ist vorbei und deswegen gibt es keine Apartheid mehr. Und das ist auch so ein bisschen, was ja in Deutschland im politischen Raum gesagt wird. Das sagt zum Beispiel Herr Trittin und auch Guido Steinberg von der SWP, Stiftung Wissenschaft und Politik. Man würde dann Israel mit Südafrika gleichsetzen. Und das Argument kann man ja leicht widerlegen, weil man sagen muss, dieser Apartheid-Begriff hat sich rechtlich emanzipiert. Das ist ja das, was ich sage. Mhm. Es gibt ja die Konvention, und die Konvention wurde natürlich auf dem historischen Fall, Präzedenzfall, Südafrika gemacht, aber trotzdem kann es andere Apartheid-Systeme geben, wie auch andere Genozide. Das war übrigens gestern sehr eindrücklich von Alain Pelé in dem Verfahren Nicaragua gegen Deutschland. Es gibt kein Anrecht auf den Genozid, so hat er das formuliert. Jeder kann im Grunde Genozid begehen, auch wenn Deutschland durch den ersten sozusagen nachgewiesenen Genozid in der Form das Modell für Raphael Lemkin für die Genozidkonvention gebaut hat. Aber trotzdem kann es einen Genozid geben. Also erstmal noch dazu. Und das zweite Thema ist sehr, sehr komplex. Erstmal gibt es verschiedene Rechtsebenen, die man unterscheiden muss. Ja, also was zusammenhängt, und das macht ja auch die Komplexität übrigens auch von Gaza aus, wie dieses Territorium verwaltet wurde. In historischen Zeiten, in älteren Zeiten, ja, da hatte ja, das war ja mal jordanisch, Westjordanland, speziell Westjordanland, und dann hat Jordanien das zugunsten der PLO aufgegeben. Und dann gab es eben den Sechstagekrieg 1967, und dann hat Israel es besetzt. Und wir hatten also einmal dieses jordanische Recht, was da noch eine Rolle spielt. Vorher hatten wir das Ottoman Empire, ja, das Osmanische Reich. Und dann haben wir israelisches Recht, was übertragen wird. Da kommt ja der Vorwurf, wenn du aus dem Haupt-, dem Kernland Israel Recht überträgst in das besetzte Gebiet, dann ist das eine de facto Annexion, auch wenn du sie nicht erklärst. Und dann haben wir eben das humanitäre Völkerrecht, was ja auch höchst komplex ist, weil es auf das Haager Recht zurückgeht. Da gibt es ja eine Kernvorschrift in der Haager Landkriegsordnung von 1907, die die Verantwortung der Besatzungsmacht als Polizeimacht dann sozusagen definiert, und dann das nachfolgende Genfer Recht. Und es stimmt, und das wird ja auch viel diskutiert, dass natürlich in einer Besatzung ein Stück Nötigung liegt. Also der Besatzer übt natürlich Gewalt aus, der ist ja auch polizeilich verantwortlich, und das ist seit 67, das ist im Westjordanland ganz klar. Jetzt ist aber das Problem, dass das Besatzungsrecht ja eigentlich ein Recht ist, was natürlich erstmal temporär angelegt ist. Man besetzt ein gewisses Gebiet, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man zieht sich irgendwann zurück und der alte Souverän kommt wieder in sein Recht, oder man annektiert es. Das sind eigentlich nur die zwei Optionen. Also das, was Putin gemacht hat im Donbass, ist eben, wir wollen uns das einverleiben, und dann machst du konsequent eine Annexion. Und weder das eine noch das andere sagt ja Israel direkt. Also sie sagen, wir sind immer noch Besatzungsmacht, obwohl es jetzt schon ziemlich lang dauert, über 50 Jahre. Und wir wollen nicht annektieren. Das wird nicht zugeben. Also man sagt es nicht. Diese de facto Annexion ist ja ein Vorwurf an Israel. Aber als Besatzer habe ich ja gerade die Verpflichtung gegen der lokalen Bevölkerung. Und da haben wir eben das Problem, dass durch die Siedlungspolitik, und das ist eigentlich der Elefant im Raum, seit 1967, die Expansion der Siedlung natürlich ein Dilemma auftritt, auch durchaus für die israelische Armee. Dann wird die israelische Armee mehr und mehr zu einem Beschützer der Siedler, die wiederum illegal dort sind. Sie beschützt eigentlich Illegalität. Ja? Und da kann es natürlich schon eine Parallele geben, dass, weil sie eben das humanitäre Völkerrecht nicht konsequent einhält, indem sie sagt, die lokale Bevölkerung muss geschützt werden, darf nicht diskriminiert werden gegenüber einer anderen Gruppe, die sie sich selbst ins Land geholt hat, ins besetzte Gebiet, indem sie einlädt, dahin zu gehen, privilegiert sie letztendlich die Siedler, schützt die Siedler, und das nenne ich es wird quasi das humanitäre Völkerrecht umgekehrt. Das ist vielleicht der einzige Fall in der Welt, wo die Besatzungsmacht plötzlich zum Beschützer werden muss der eigenen Bevölkerung, weil die Politik sagt, wir wollen da Leute ansiedeln, und dann gleichzeitig natürlich die Palästinenser, die Lokalbevölkerung vernachlässigen muss. Und da hängt auch wieder das Sicherheitsargument. Weil natürlich die Israelis ihnen immer sagen würden, also die Hardcore-Leute in Israel würden ihm immer sagen, ja, diese sogenannten Apartheidstraßen, Herr Banner, die Sie auch erwähnt hatten, die auch Journalisten immer wieder erwähnen, das ist reine Sicherheit. Der Zaun ist Sicherheit, Zaun oder Mauer, wie man das nennen will. Und nur dieses ganze Problem der Unsicherheit hat man sich natürlich geschaffen, weil man in einem extrem kleinen Raum zwei Bevölkerungsgruppen zusammenkriegt, wo die einen sagen, ihr besetzt immer mehr mein Land, ihr nehmt mir immer mehr weg, ihr schützt mich nicht, ihr schützt aber die ihr ansiedelt und fragmentiert dieses Land. Und damit kann man fast schon sagen, und das sagen eigentlich auch anerkannte israelische Kollegen, diese Art der Besatzung, wie sie geführt wird, führt fast logisch zu einer Apartheid, zumindest zu einer Diskriminierung der lokalen Bevölkerung.
Ja, wenn ich daran anknüpfe, wenn Sie sagen, es führt dann fast logisch dazu, ist da ja eine Möglichkeit eröffnet bei der Beschreibung der Vorgänge, ja sozusagen ohne die Absicht, Unterstellung von Absicht auszukommen und trotzdem dann zu einem sehr bedenklichen und auch rechtlich zu qualifizierenden Befund zu gelangen. Und vielleicht würde ich in diesem Sinne nochmal auf diese Frage der Absicht zu sprechen kommen. Und auch nochmal auf den Vergleich eben mit Südafrika. Ich finde in Ihrem zweiten Kapitel sehr instruktiv, wie Sie erklären, dass es ja in Südafrika, in dem Zusammenleben dort, auch ja von verschiedenen weißen Bevölkerungsgruppen, den englischsprachigen, den Buren und so weiter, dass es da eben schon lange vor der Einführung dieses förmlichen Apartheid-Systems nach dem Zweiten Weltkrieg auch eben systematische Rassendiskriminierung gegeben hat. Und dass es dann zu diesem förmlichen System, das dann auch nochmal selber so eine Art Monster hervorgebracht hat, wie Sie erklären, eben auch einer paralegalen und außerlegalen Unterdrückung, mit der dann eben diese Rassenherrschaft aufrechterhalten wurde. Das hat verschiedene Gründe, aber ein Eines heben Sie hervor, dass eben doch in den Erklärungen, die dann auch abgegeben wurden, als die entsprechenden Gesetze gemacht wurden, dass da eben ein klares Bewusstsein eben dieses Rassenunterschieds, eine ganze Philosophie und Theologie auch eben der angeblichen Rassenunterschiede dahinter stand und man sozusagen guten Gewissens, also jedenfalls programmatisch gesagt hat, wir müssen hier die Bevölkerungsgruppen auseinanderhalten. Das ist auch im Interesse der Schwarzen, der Afrikaner, die dadurch in ihrer, wenn sie in ihrer eigenen Welt sind, sozusagen ganz langsam sich in unsere Richtung entwickeln können. Und um es etwas abzukürzen, wird man ja in der groben Gegenüberstellung sagen können, diese Art von rassistischen Überzeugungen und von Programmatik steht nicht hinter der israelischen Regierungspolitik, jedenfalls die, dass die eben ursprünglich die Grundsätze erst einmal dieser Besatzungspolitik gesetzt hat, sondern hier wäre es dann eher umgekehrt, dass dann durch eine Art normative Kraft des Faktischen in gewissem Sinne durch die Hintertür, dann durch die Tatsachen, die man selbst geschaffen hat, möglicherweise ein Denken Einzug gehalten hat, auch zur Rationalisierung der eigenen Handlungen, das dann wieder vergleichbar ist, diesem rassischen Überlegenheitsdenken. Also was Sie von Meron Mendel zitiert haben, aus der Erinnerung, wie das war, diesen Kriegsdienst in Hebron zu leisten, wäre ja so ein Beleg dafür. Wir haben die als unterlegen gesehen. Dahinter steckte aber eben nicht eine spezifische jüdische Theologie der Rassenüberlegenheit, analog zu diesen christlichen Lehren, die es bei den Reformierten in Südafrika gab, sondern das ist eine Rationalisierung, um irgendwie überhaupt fertig zu werden mit diesem de facto gegebenen Machtunterschied zwischen den Besatzern und den Besetzten. Aber bleibt dann nicht doch, wenn man es so vergleicht, ein so großer Unterschied eben auf dieser Ebene der Motivation und der Innenseite, dass man vielleicht doch nicht ganz bis zu diesem Ergebnis kommt, wirklich zu sagen, das ist Apartheid, wie sie letztlich dann eben doch natürlich vor dem Hintergrund der südafrikanischen Erfahrung plausibel sein muss als Anwendung des Begriffs.
Also erstens, glaube ich, ist die Geschichte Israels die Geschichte einer zunehmenden Diskriminierung seit 1948. Denn die Unabhängigkeitserklärung hat ja die vollkommene Gleichheit gefordert. Und was ich hier auch sage in meinen anderen Beiträgen, die Sie zitiert haben, ist, wir müssen zurückkommen zu diesem Geist der Unabhängigkeitserklärung. Und das sagen ja viele jüdische Intellektuelle, übrigens auch im Feuilleton der FAZ. Also der Punkt, dass es ohne Gleichheit keine Freiheit geben kann, ist ganz zentral. Barak Medina, ja, Hebräische Universität, den ich da auch immer wieder zitiere, der ganz gegen den Apartheid-Vorwurf ist. Also insofern ist dieses Bild, was Sie zeichnen, glaube ich, man muss das in Kontext setzen und man muss leider sagen, dass gewisse Elemente der derzeitigen israelischen Regierung schon diese rassische Überlegenheit vor sich hertragen und auch durch Äußerungen, Ben-Gvir, Smotrich sind ja bekannt, dann auch explizit machen. Und insofern, bis 1967 gab es für mich keine Apartheid, das ist ganz klar. Mit 1967, Sechstagekrieg und der Besatzung und mit jedem Siedler mehr, mit jeder illegalen Siedlung mehr, ist dieses Problem angewachsen. Der Begriff Apartheid ist älter. Ich finde ihn sehr ungerecht, als er schon von palästinensischen Intellektuellen in den 60er, 70er Jahren erhoben wurde. Und übrigens auch von der UNO. Ich habe ja die Zitate gebracht in der Generalversammlung. Das war natürlich ein unüberlegter politischer Kampfbegriff gegen Israel. Aber die Entwicklung ist leider Gottes nicht positiv. Wir müssen einfach feststellen, dass die Expansion der Siedlung und die demografische Entwicklung in Israel die Elemente gestärkt hat, die einem säkularen, liberalen Staat nahestehen. Es haben die religiösen, extremen Elemente auf beiden Seiten leider Gottes inzwischen sind gestärkt worden. Natürlich ist es nicht nur reine Symbolik zu sagen, das ist Apartheid, weil es völkerrechtliche Konsequenzen hat. Denn Apartheid ist völkergewohnheitsrechtlich anerkannt, ist völkerrechtliches Unrecht. Und dann stellt sich genauso die Frage wie diese Tage in Den Haag, ob ein Staat, der ein System unterstützt, was Apartheid ist, nicht Beihilfe leistet zu einem völkerrechtlichen Unrecht. Insofern ist der Rechtsbegriff, macht nochmal einen qualitativen Unterschied, aber vielleicht nur für Völkerrechtler, also für den normalen Menschen. Und das ist eigentlich interessant, vielleicht der letzte Punkt, wenn wir das nochmal ansprechen können, weil das ja auch mit der Frage des Antisemitismus zu tun hat. Denn der Antisemitismus ist ja eine Form besonderer Diskriminierung. Und die internationale Diskussion ist, brauchen wir einen besonderen Diskriminierungstatbestand, genannt Antisemitismus. Diese Diskussion haben wir hier auch in der Republik. Und hier würde die Mehrheit wohl sagen, ja, das ist wieder unserer Geschichte geschuldet. Aber international ist das keineswegs so klar. Ja, der Antisemitismus ist eine Diskriminierung, jahrhundertealte Diskriminierung, die die Nationalsozialisten zu ihrem schrecklichen, zynischen Ende geführt haben mit über 6 Millionen Toten in maschineller Vernichtung. Und die Apartheid oder das, was passiert im Westjordanland, ist auch basiert auch auf einer Diskriminierung. Weil anders kann ich gar nicht ein solches System über 50 Jahre aufrechterhalten. Das habe ich eigentlich später in dem Buch erst geschrieben, diesen Unterteil zum Antisemitismus. Weil wir diese Diskussion ja auch ganz stark in Deutschland haben. Und ich sage ja, wenn ich ich nenne das eine völkerrechtlich begründete Kritik an der Politik Israels habe, weil ich sage, es gibt einen bestimmten Sachverhalt, wir können das nennen den israel-palästinensischen Realkonflikt, der ja existiert. Und ich lege danach völkerrechtliche Maßstäbe an und ich sage, da habe ich ein gewisses Bauchschmerzen, was das Völkerrecht angeht, dann ist das kein Antisemitismus, sondern es ist eben eine Kritik, die ich bei jedem Staat anlege. Ich frage mich auch bei Deutschland, wenn wir in Afghanistan tätig sind, begehen wir da Kriegsverbrechen? Und das ist einfach ein allgemeiner Maßstab. Und vor allem, und das ist eigentlich das Wichtigste für mich, schadet es Israel, wenn es immer diese Antisemitismuskeule auch gegen den Internationalen Strafgerichtshof, gegen den IGH, gegen die UNO auspackt, statt sich sachlich mit diesen Vorwürfen auseinanderzusetzen, um wirklich letztendlich die liberalen Elemente der israelischen Gesellschaft zu stärken.
Diese Kritik, die da von Israel geäußert wird, stößt ja durchaus auf Resonanz, insbesondere vielleicht, aber bestimmt nicht nur in der deutschen Öffentlichkeit. Unter anderem auch aus dem Grund, dass man meint, wenn mit einem solchen Vorwurf wie Apartheid hantiert wird, ist das von vornherein schon so polemisch, dass eine sachliche Ebene verlassen ist und gar nicht mehr Argumente abgewogen werden können. Ich verstehe Ihr Buch, auch das, was Sie jetzt gerade zum Schluss ausgeführt haben, als die Gegenprobe darauf. Die Probe, was eigentlich der sachliche Kern eben dieses nun rechtlich etablierten Apartheid-Begriffs ist und was er leisten kann in der Anwendung und wenn er eben etwas auch leisten kann, selbst auch im Sinne der Klärung für diejenigen, die mit dem Vorwurf konfrontiert werden, dann kann er, wie Sie gerade andeuteten, auch für Israel und die israelische Öffentlichkeit eine klärende Wirkung haben, wobei die ja sowieso, weil sie viel näher dran ist, in vielen Dingen in diesen Fragen sehr viel robuster und offener argumentiert als auch die Deutsche. Ihr Buch ist auf Deutsch hier für die deutsche Öffentlichkeit geschrieben und ich traue ihm gerade eben auch wegen der Passagen, der sehr differenzierten Passagen zum Antisemitismus und zur Funktion des Antisemitismus Vorwurfs. Ich traue ihm doch auch diese aufklärende Wirkung auch für unsere deutschen Diskussionen zu. Ihr Buch ist im Westend Verlag erschienen. Es ist diese Woche in die Buchhandlungen ausgeliefert worden. Jeder kann sich selbst auch ein Urteil darüber bilden, wie weit man mit Ihnen, mit Ihren Argumenten mitgehen möchte. Wir werden bestimmt nochmal auf das Thema zurückkommen. Es stehen ja auch die weiteren Verhandlungen und Entscheidungen auf der Ebene der internationalen Gerichtshöfe an. Vielen Dank schon mal heute für dieses Gespräch, lieber Amboss.
Sehr gerne, Herr Barnes.
Wir kommen nun zum Ende unserer Sendung. Wer uns eine Hörerfrage stellen möchte oder auch Rückmeldungen, Kritik, Lob zu unserem Podcast hat, der kann das gerne an einspruchpodcast@faz.de schicken. Bitte senden Sie die Hörerfrage immer als Sprachnachricht.
Auch auf Instagram finden Sie uns und zwar unter faz.einspruch. Referendare, die eine Wahlstation in unserem Justiziariat absolvieren wollen, finden dazu Informationen unter der Internetadresse frankfurteraallgemeine.de/referendariat. Wir möchten das sehr empfehlen, darüber nachzudenken, sich dafür bei uns zu bewerben, da die erfolgreichen Bewerber auch die Möglichkeit haben, sich bei uns in der Einspruchredaktion einzubringen. Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen eine schöne Woche.
Auch von mir eine schöne Woche und bleiben Sie Einspruch treu.